Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. Ihr seid bei Insert Moin gelandet. Ich bin Anne und heute reden wir über etwas sehr Versponnenes. Haha, ha. Haha.
Ha. Ja, schlucke ich mich gleich an meinem Frühstückstee.
Letztens war Weltwortwitztag und ich dachte, das passt vielleicht noch so ein bisschen da rein. Ja, ihr könnt es vielleicht erahnen, wir sprechen heute über Spider-Man Miles Morales. Oder wir sagen den korrekten Titel in voller Länge, Marvels Spider-Man Miles Morales. Und dazu habe ich
oder bei uns in Europa, Marvels Spider-Man Kilometer Morales.
Ah, ist auch gut.
Siehst du, kann ich auch.
Super gut. Und dafür habe ich mir meinen Spinnenfreund, den großartigen.
Meinen spinnerten Freund,
den großartigen Manu eingeladen. Hallo Manu.
Ja, wir haben uns jetzt schon im Intro in allerlei schlechte Wortspiele verstrickt, aber das wird garantiert nicht das letzte sein.
Ich glaube auch. Ach schön, ich freue mich. Wir haben länger jetzt nicht mehr zusammen gecastet. Hat sich irgendwie nicht so ergeben. Wir hatten alle irgendwie andere Spiele auf dem Schirm. Aber jetzt ist natürlich der große Konsolen-Launch da. Die Xbox ist draußen, die PS5 wird folgen und da kommen bestimmt einige Spiele zusammen, die wir wahrscheinlich alle spielen wollen. Und das erste davon ist dieses hier, Spider-Man. Und das ist ein direkter Folgetitel, quasi ein Spin-off zum ersten Spider-Man-Game von Insomniac von 2018, welches ich, das kann ich jetzt schon mal verraten, nicht gespielt habe damals. Ich habe kurz reingeguckt, alle Rucksäcke gesammelt und wieder aufgehört.
Das ist ja da immerhin.
Ja. Das war meine Erfahrung mit diesem Spiel.
Aber warum hast du nicht weitergespielt?
Ey, die Geschichte hat mich null interessiert. Das war echt krass. Also ich war ja vorbelastet, weil ich ja die ganze PR-Nummer mitmachen musste da mit Marvel und diesem Spiel für Inside PlayStation damals noch.
Das war also noch bei Inside, ja, okay. Ja.
Genau, und das war wirklich, also es war kein Vergnügen, sagen wir mal so. Und dann hatte ich jetzt letzten Endes dieses Spiel in den Händen und ich habe mich vorher wirklich sehr gefreut, weil ich auch ein Spider-Man-Fan bin. Aber dann war es da und ich habe es angefangen und es war einfach so, nee, ich will das jetzt nicht. Und deswegen habe ich wieder aufgehört und habe es bis heute nicht weitergespielt. Aber dieses Spiel habe ich gespielt. Und wie wir das fanden, das kommt gleich. Aber möchtest du vielleicht beginnen damit zu erzählen, worum es eigentlich geht.
Genau, also du hast ja schon gesagt, es ist eine Art von Spin-off, vielleicht vergleichbar mit dem Uncharted Spin-off. Also es ist kein komplett eigenständiges, großes Riesenspiel, aber es erscheint als Standalone-Spiel. Also Miles Morales hat sein eigenes Spiel bekommen und es ist mehr als jetzt nur ein DLC oder ein Mission Pack oder so. Das Spiel steht komplett für sich, aber es benutzt die komplett gleiche Stadtwelt, die komplett gleichen Mechaniken. Also Insomniac hat quasi die Basis von der PS4-Version von Spider-Man genommen und mit Miles eine fortführende Geschichte erzählt. Also Miles Morales, wenn ihr nicht Comic-Nerds seid, ist ein anderer Peter Parker sozusagen, also auch ein Spider-Man, aber eben nicht ein im Paralleluniversum, sondern in der gleichen Stadt und die kennen sich auch. Und Peter Parker und Miles Morales treffen sich auch schon im ersten Spiel. Also ist jetzt kein Riesenspoiler, dass Miles da schon vorkommt. Es war auch schon klar, dass es dann mit ihm dann irgendwie auch weitergeht. Und er übergibt quasi so ein bisschen die Staffel, die gibt ihm so die Aufgabe, da weiterzumachen und auf Manhattan und Harlem und eben New York aufzupacken, packen. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen gewachsen, dieses Spiel. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht mal als DLC oder sowas oder als Mission Pack angefangen hat und sich jetzt aber komplett eigenständig entwickelt hat. Zusammen mit der PS5 jetzt auch eigentlich ein idealer Zeitpunkt, dass es jetzt wie so eine Art Launch-Titel für die PS5 ist, ist aber Cross-Gen, also kommt jetzt auch für die PS4. Du hast die PS4-Version gespielt und kleiner Hinweis für dich, wenn du jetzt Spider-Man, das Original Spider-Man, den ersten Teil noch nachholen möchtest, ist eigentlich die PS5 der ideale Grund, das wieder anzupacken, weil das ja als Remastered-Version rauskommt, also sich die beiden Spiele auch gegenseitig befruchten, weil so viel können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen. Das neue Insomniac-Game sieht fantastisch aus auf beiden Konsolen und nochmal eine deutliche Steigerung zum eh schon sehr hübschen damaligen Titel.
Ja, crazy. Ich finde es, also auf der PS4 finde ich es nach wie vor fantastisch. der erste sah ja auch schon gut aus. Ich meine, der ist 2 Jahre alt und für mein Laienauge, ich bin ja jetzt nicht so der Grafik-Nerd, mir ist das immer alles relativ wurscht, solange die Spiele nicht wirklich vollkommen gruselig aussehen, ist mir eigentlich ziemlich egal, was da passiert. Und also ich finde, ich erkenne jetzt keinen großen Unterschied zwischen der Optik des ersten und des Spin-Offs. Aber es ist einfach, es ist so schön. Und gerade wenn man so durch die Stadt schwingt und durch Harlem läuft und so und diese ganzen Details, die man überall sieht, wie die Leute sich auch bewegen, also die ganzen Animationen, und dass man so das Gefühl hat, dass diese Stadt auch wirklich lebendig ist, das ist schon, also das haben sie schon richtig, richtig gut gemacht.
Und natürlich auf der PS5, ich habe es jetzt auf der PS5 gespielt, nochmal eine deutliche Steigerung. Also die Fernsicht ist deutlich höher, die Details und auch die Anzahl der Passanten. Also man hat wirklich so das New York-Feeling, gerade in diesem Pandemiejahr. Ich war jetzt schon länger nicht mehr in New York, habe richtig Fernweh gekriegt, auch dadurch das verschneite Manhattan zu laufen. Und es ist richtig, richtig, richtig voll belebt. Überall sind Autos und so weiter. Und der Detailgrad ist wirklich nochmal ordentlich nach oben gedreht. Man sieht es auch auf der PS5 jetzt ganz stark, wenn dann die Cutscenes sind. Man sieht wirklich die einzelnen Hautporen von Miles. Die Haarengine wurde überarbeitet, solche Geschichten. Und der größte Selling Point ist natürlich Raytracing. Die Konsolen, die neuen, haben jetzt ja dieses Raytracing, also diese Technik, dass Licht wirklich auch echt berechnet wird und nicht mehr nur gefaked wird. Man hat jetzt hier die Wahl zwischen einem Performance-Modus in 60 Frames pro Sekunde, da gibt es kein Raytracing, da sieht es dann genauso aus wie auf der PS4. Das heißt, wenn du dann mal, wenn ihr euch mal hinhängt an so ein großes Hochhaus und ihr die Spiegelung anschaut, also die PS4-Version hat ja Spiegelungen, wenn man die aber genau anschaut, wird man merken, das ist eine gefakte Spiegelung. Also es spiegelt sich nicht wirklich das, was auf der anderen Seite hinter eurem Rücken dann ist, sondern man sieht halt eine passende Map, die einigermaßen irgendwie passt, aber es ist in jedem Haus die gleiche Map. Ja, also du hast in alle 4 Himmelsrichtungen quasi eine fixe Spiegelung. Fällt nicht groß auf, wenn du durch die Schluchten schwingst, fällt es überhaupt nicht auf. Wenn du aber unten auf der Straße langläufst und zum Beispiel an einem spiegelnden Taxi vorbeiläufst, da siehst du dich jetzt halt wirklich auch in der PS5-Version direkt wirklich spiegeln. Ja, also du siehst wirklich auch die Passanten, die rechts von dir laufen, siehst du links im Schaufenster und du siehst auch die korrekten und richtigen Gebäude. Gerade auch, wenn du durch die Mall, am Anfang wird man ja durch so eine Mall gejagt mit dem Rhino. Das ist unfassbar, wie toll das aussieht. Also ich bin, ich glaube, ich werde jetzt durch die PS5 und die Xbox Series X so zum Grafikfetischisten. Weil Raytracing ist unglaublich. Das macht so Bock. Es stört nicht groß, wenn man es nicht sieht auf der PS4, klar. Aber wenn man es dann mal gesehen hat, will man es auch anders nicht mehr machen. Und das ist so ein bisschen die Krux. Man muss sich halt hier entscheiden zwischen 60 Frames pro Sekunde. Das sieht unglaublich gut aus, wie elegant und wie sanft Miles durch die Häuserschluchten schwingt. Und wenn man aber auf 30 Frames pro Sekunde runtergeht, so wie bei der PS4, dann hat man dafür Raytracing. Also man hat die Qual der Wahl auf der neuen Konsole.
Mal wieder. Und ich dachte fälschlicherweise, dieses die Qual der Wahl haben, wie man sie auf der PS4 Pro zum Beispiel hat, wäre jetzt vorbei. Schade. Nee,
von wegen.
Schade. Nun, so viel zu den Vorteilen der PS5 anscheinend. Die Ladezeiten sind wahrscheinlich auch ein großer ausschlaggebender Faktor an der Stelle. Obwohl ich sagen muss, bei der PS4-Version, also wartet man auch nicht allzu lange, vielleicht irgendwie 7 bis 10 Sekunden. Und ich kann mir vorstellen, bei der PS5 ist es ein Fingerschnippen.
Ja, wobei Insomniac das ja auch schon richtig gut gemacht hat. Also die haben ja schon eine eigene Streaming-Technik entwickelt für die PS4-Version, dass du, wenn du durch New York schwingst, ja nicht ständig irgendwie ein Ladescreen hast und nachladen musst.
Ja.
Beim Quick-Travel und so gibt's natürlich Ladezeiten, auf der PS5 gibt's die nicht mehr. Also wenn du Quick-Travel machst, bist du instant da. Du klickst auf der Karte Quick-Travel, gehst auf die andere Seite der Map und Miles läuft einfach aus der U-Bahn-Station raus. Da gibt es gar keine Ladezeiten mehr. Also das ist schon richtig cool mit diesen SSDs und das Spiel startet sofort. Also du hast das Gefühl, du bist irgendwie auf dem Super Nintendo und steckst ein Spider-Man-Modul rein, klickst auf Start und es geht los. Also du hast noch ein Ladescreen, wo halt Miles in dieser Straßenbahn steht, in der U-Bahn.
Ja.
Aber du klickst auf X und das Spiel geht sofort los. Also du hast ein paar Sekunden Wartezeit maximal. Schon echt gut.
Ja, ist crazy. Aber ich wollte gerade sagen, die Ladebildschirme, wenn man in die U-Bahn steigt, die sind eigentlich sehr lustig. Mhm. Deswegen ja, finde ich das...
Die fehlen hier komplett.
Ja, das, ich finde es ein bisschen schade fast, dass man die dann nicht mehr sieht. Ja. Ich fand die immer sehr unterhaltsam. Nun, das sind dann Prioritäten, die man für sich selber setzt. Nun.
Ich kenne die aus dem ersten, wo Peter dann so da sitzt und Zeitung liest.
Ja, ja, genau, solche Sachen, ja. Ja, vermisst man vielleicht, ist aber auch nicht so wichtig an der Stelle. Ich fasse ganz kurz mal zusammen, worum es inhaltlich in diesem Spiel geht. Und zwar spielt das Ganze ein Jahr nach dem ersten Teil. Und es gibt jetzt quasi zwei Spider-Man in der Stadt. Und Peter hat das Jahr so ein bisschen genutzt, um Miles auszubilden. Und sagt ihm jetzt, hey, ich muss für eine Weile weg. Ich gehe zu Mary Jane, ich besuche die im Ausland. Und solange musst du auf die Stadt aufpassen. Und Miles freut sich eigentlich, der findet das eigentlich ganz gut, merkt dann aber relativ schnell, dass gerade so ein bisschen Unruhe in die Stadt kommt, weil es einen riesen Energiekonzern namens Roxxon gibt, dessen Boss ist so ein verkappter Elon Musk-Typ, weil so ein richtiger arroganter Schnösel, der glaubt, alles besser zu wissen. Und der hat jetzt für seinen Konzern ein Projekt halt in Harlem gestartet. Und Miles ist nicht so ganz sicher, ob das da alles mit rechten Dingen zugeht. Seine Mutter ist ja Kandidatin für den Stadtrat. Also die engagiert sich ja politisch in der Stadt. Und auch die ist da sehr kritisch gegenüber, weil sie alle befürchten natürlich, dass das dem schönen Viertel Harlem schadet. Und wie sich dann ganz schnell rausstellt, gibt es da noch eine Gruppierung, die überhaupt nicht gut heißt, was dieser Energiekonzern da macht. Und das ist The Underground, also der Untergrund. Und die haben sich zusammengesetzt aus dem ehemaligen Schlägertrupp von Mr. Negative. Das ist einer der Bösewichte im ersten Teil gewesen. Und da sind jetzt quasi so die Leftovers dort. Und da hat sich jemand...
Mit Rebrand.
Genau. Ja, genau. Einfach gerebrandet, was man halt so macht, wenn man arbeitslos wird. Och, wir gründen eine neue Gang. Wir arbeiten jetzt für jemand anderen. Genau, und da hat sich jemand eingeschleust und die Gruppe quasi übernommen. Und auch die sind gegen diesen Konzern und wollen diese komische Energiequelle, die dieser Konzern herstellt, stehlen und sie gegen sie verwenden. Also sie planen quasi ein großes Attentat in Harlem, um diesen Energiekonzern bloßzustellen und den Leuten klarzumachen, dass es keine sichere Form der Energiegewinnung ist. So, das ist so der grobe Erzählstrang dieses Spiels.
Ja. Genau. Und insgesamt ein bisschen weniger oder fokussierter auf diese Storyline, während beim ersten Spider-Man gab es ja sehr viele unterschiedliche Bösewichter, die unterschiedliche Motive hatten. Also das Spiel ist schon ein Ticken kleiner. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist irgendwie ein sehr kurzes Spiel oder ein sehr kleines Spiel, aber man merkt schon, dass es ein Spin-off ist. Es konzentriert sich jetzt halt auf diesen, auf diese Storyline um Roxxon und die Undergrounds. Und das bringt natürlich auch so ein bisschen spielerische Vielfalt rein. Kennt man aus dem ersten Spiel auch schon. Man hat die ganz normalen Goons, die halt einfach nichts können, außer vielleicht eine Pistole in der Hand zu haben. Ja. Auch die typischen orangenen Anzüge aus den Gefängnissen, die entfliehen. Das sind so die Standard-Mobs, mit denen man auch in den zufällig generierten Combats irgendwie zu tun hat. Dann gibt's eben diese Undergrounds, wie du schon gesagt hast, die so ein bisschen sich anfühlen wie die Negatives. Die haben so Spezialwaffen, die auch mehr Schutz und Schild und solche Geschichten haben. Und dann gibt's diese Roxxon Paramilitär, kann man eigentlich fast schon sagen, ja. Die so richtig fett gepanzert sind.
Mit Exoskeletten halt so ein bisschen, und so, ja.
Genau, ja. Und dadurch kommt halt so ein bisschen Vielfalt rein, weil man hat's ja in der Regel eher mit Humanoiden zu tun in Spider-Man-Universum. Ganz witzig noch, was ich witzig finde, dass es ist ja ein eigenes Marvel-Universum, es ist ja nicht das MCU. Aber trotzdem gibt's so immer wieder so kleine Anspielungen, finde ich. Also A, haben die ja tatsächlich Peter Parkers Gesichtsmodell komplett überarbeitet.
Ja.
Der in der PS4-Version sieht komplett anders aus vom Gesicht als jetzt der neue Peter Parker, der sich deutlich mehr an Tom Holland orientiert. Ob absichtlich oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, kann man natürlich in Frage stellen. Dadurch, dass es ja beides lizenziert ist von Marvel, ist es jetzt ja nicht so, dass man sagt, oh, die klauen irgendwie das Gesicht von Tom Holland oder so. Aber es ist nicht der Tom Holland, es ist ein anderer Sprecher, es ist nicht sein Gesicht, aber er orientiert sich so ein bisschen an diesem jüngeren Spider-Man-Look, während der PS4 Peter Parker, also der vom alten Spiel meine ich jetzt, der sieht ein bisschen älter aus. Der ist eher so in den 20er Jahren irgendwie, finde ich. Und der neue sieht jetzt deutlich jünger aus. Und auch witzig, dass Peter hier auch nach Europa geht. Also das so ähnlich wie eben bei dem Kino. MCU haben sie ja einen Grund gesucht, warum Peter die Stadt verlässt. Und er geht halt mit Mary Jane als Fotojournalist nach Europa. So ähnlich wie beim letzten Spider-Man-Film halt. Finde ich ganz witzig, dass das dass da so leichte Parallelen, so leichte Anspielungen sind. Aber es ist, wie gesagt, nicht das MCU. Und ich finde es auch schön, dass Peter vorkommt in diesem Spiel. Also, dass man jetzt nicht einfach nur Miles sieht, sondern die am Anfang wirklich auch so ein bisschen so eine Gemeinsamkeit haben. Und die erste Mission, die Intro-Mission, die spielt man ja sozusagen mit beiden, während wir natürlich nur Miles kontrollieren. Aber Peter ist da auch richtig dabei und sie machen eine kooperative Sache zusammen. Finde ich total schön, dass es so ein sanfter Übergang ist vom ersten ins zweite Spiel.
Ja, vor allem ich als jemand, der ja das erste Spiel nur ganz, ganz kurz gespielt hat. Ich fand das eine schöne Einführung auch, weil ich fühlte mich auch wie der Lehrling quasi. Also man wird quasi vom Spider-Man als neuer Spider-Man an die Hand genommen. Das fand ich echt sehr metaphorisch schön auch. Und ich finde auch, dass ich das Kampfsystem dieses Mal wirklich schneller hinbekommen habe. Also beim ersten habe ich noch, ich habe total gestruggelt. Ich habe irgendwie die Kombination nicht so richtig in den Griff bekommen. Ich habe dauernd auf die Fresse gekriegt und fand das jetzt auch nicht sehr befriedigend an sich. Und dadurch, dass Miles auch ziemlich außergewöhnliche eigene Fähigkeiten nochmal mitbringt, finde ich, hat das das Kampfsystem für mich deutlich erleichtert. Also er hat ja zum Beispiel diese Energieschocks aus irgendwie Körperenergie generieren die sich, die sie ja später Venom-Energie oder so, ja doch, Venom-Energie taufen. Das ist eine Eigenheit, die Peter nicht hat und die...
Er ist auch neidisch, das ist so cool.
Ja, soll er auch sein, weil das ist schon eine echt geile Sache, ey. Und das bringt halt nochmal total viel Varianz rein, weil du kannst halt, wenn du diese Leiste, diese Venom-Leiste dann durch Ausweichen und Prügeln auflädst, kannst du halt auch richtig geile verschiedene Moves kreieren, die du in deinem Skilltree natürlich auch dann verbessern kannst. Und das macht es viel leichter. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich mit Akrobatik die ganze Zeit durchschlagen muss und mit Gadgets, sondern ich kann halt einfach so eine quasi nochmal eine extra Superkraft aktivieren. Und ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt war, das ein bisschen einfacher zu machen, das Kampfsystem, oder ob das einfach irgendwie aus der Geschichte an sich halt resultiert, dass er nun mal diese Kräfte hat. Und, ne?
Genau, von der Comic-Vorlage hat Miles halt einfach diese Elektrokräfte. Ja. Finde ich aber auch eine sinnvolle Idee, das auch spielerisch dann eben so zu integrieren und umzusetzen und das aufzugreifen. Ich meine, es ist ja auch eine sehr dankbare Power.
Ja, voll.
Da kann man schöne Sachen mitmachen. Also beim Schwingen hast du nochmal so einen extra Boost, wenn du möchtest, durch dieses Venom, durch diese Energie, die sich dann immer so auflädt, dass du richtig in die Höhe schnellen kannst. Und auch beim Kämpfen, wie du schon gesagt hast, man hat halt einfach ein anderes Skillset. Aber ich finde, es fühlt sich schon identisch an. Also es ist schon das gleiche Kampfsystem, also so orientiert an diesem Free-Flow von Batman, aber deutlich athletischer, weil Spider-Man halt so tickt. Und diese Gadgets, da finde ich, da hat Peter halt mehr Auswahl. Also ja, Peter hatte sehr viel mehr Gadgets zur Verfügung. Die Mechanik funktioniert hier genauso, dass du diese Anzüge freischaltest durch Aufgaben, die du erledigst, und jeder Anzug ist nicht nur kosmetisch, sondern bringt eben auch so verschiedene Fähigkeiten mit, dass du, keine Ahnung, mehr Energie auflädst durch die Kämpfe und dann eben schneller Venom machen kannst und so weiter und so fort. Es ist insgesamt ein bisschen weniger, also der Skilltree und die Anzüge sind natürlich nicht so umfangreich wie bei Peters Spider-Man, weil es halt einfach ein größeres Spiel war, aber abwechslungsreich dadurch, dass eben diese Venom-Energie dazukommt. Und ganz wichtig, er kann sich ja tarnen. Also im Gegensatz zu Peter, wo man ja auch so Schleichmissionen macht oder sich eben auch so langsam vortastet, das geht hier natürlich auch, aber Miles kann sich wirklich unsichtbar machen innerhalb der Skills, kommt dann irgendwann später so in der Mitte des Spiels oder im ersten Drittel. Und dann kann man wirklich auch so als, ja, durchsichtiger Spider-Man da rumschleichen und Leute von hinten erledigen, was sehr, sehr cool ist. Also ich finde, das bringt auch nochmal eine neue Varianz rein.
Ja, voll. Also Stealth hat ja eine völlig andere Herangehensweise dadurch. Also du kannst dich halt frei bewegen, du kannst Leute belauschen, du kannst irgendwie Leute einen schnellen Takedown machen, weil dich einfach keiner sieht und solche Sachen. Also Stealth hat hat quasi dadurch einen sehr schönen Kniff bekommen. Ich muss aber sagen, dass ich den Skilltree für die Tarnung gar nicht so weit aufgelevelt habe, weil ich das auch gar nicht so oft benutzt habe. Ich bin eher so der offensive Typ.
Venom. Ja.
Ich klopp halt
ja, eben
lieber.
Die Möglichkeit hat man ja.
Ja, ja. Genau. Du kannst es ja aussuchen, ob du jetzt große Aufmerksamkeit erregen möchtest oder eben nicht. Mhm. Und ich bin eigentlich der Typ, der richtig Spaß an dieser Venom Power hat und habe dann irgendwie alles kurz und klein gehauen, weil es halt auch so schön float und so schön stylisch aussieht. Das muss man ja auch noch mal sagen. Also ich glaube, das einzige Kampfsystem, was ich noch geiler finde vom Flow und vom Style her, ist bei Ghost of Tsushima, weil das halt auch so eine Art Ballett quasi ist, nur ohne Akrobatik. Und bei Spider-Man ist es halt jetzt einfach, es passt halt auch super geil einfach zu ihm. Und
ja. Und es wird auch nicht langweilig.
Nein. Ich finde,
dieses Kämpfen ist nicht langweilig. Ich habe jetzt die Story komplett durch und ich gehe trotzdem noch in die Stadt und mache die ganzen anderen Kämpfe weiter, weil es einfach Bock macht. Das ist einfach geil,
ja.
Das Kampfsystem zu spüren und es ist sehr belohnend. Man kann natürlich auch sich schwieriger stellen. Also es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und wie du schon gesagt hast, wenn man null Bock hat auf Stealth, es gibt zwar Story-Missionen, wo man so ein bisschen vorsichtiger vorgehen muss, aber auch da hat man immer die Möglichkeit, wenn man dann entdeckt wird, dann kriegt man zur Strafe halt ein paar mehr Feinde. Die rufen dann halt Verstärkung, ja. Aber du kommst dann trotzdem auch prügelnd durch. Du musst dann nicht neu starten. Also gerade so die Leute, die im ersten, in Peters Spider-Man, nenne ich es jetzt einfach immer, die ich will nicht verraten, wie die da gestaltet sind, falls ihr es noch nicht gespielt habt, aber es gibt eben viele Stellen im ersten Spider-Man, wo man schleichen muss, weil man keine Spezialkräfte hat in dem Moment. Mehr will ich nicht sagen dazu. Und das ist super nervig, wenn man eben Stealth überhaupt nicht mag und kann, dann muss man dann durchstealthen und wird dann ständig wieder so, nicht geschafft. Und das gibt's hier nicht. Also wenn ihr keinen Bock habt auf Stealth, dann prügelt euch halt durch. Geht wunderbar.
Ja, ist auch super. Macht Spaß. Ja, mein Maßstab für Spider-Man-Spiele war ja immer das Spider-Man 2 von, ich weiß gar nicht von wann, 2004? Auf jeden Fall Anfang der 2000er kam das raus. Und das ist ja im Prinzip exakt das Gleiche.
Nur in gut jetzt.
Ja. Nur in richtig geil mittlerweile, genau. Also da hat sich, ich finde, da hat sich Insomniac wirklich alles genommen, was an dem Spider-Man-Titel gut war und hat es einfach in schön gemacht. Und das ist eigentlich auch das, was mir am positivsten aufgefallen ist, dass es einfach so viel Spaß macht, als Spider-Man durch New York zu schwingen. Weil New York halt einfach auch so geil ist. Weil du kannst überall draufklettern, auf jedes einzelne Haus. Du kannst runterspringen, du kannst Tricks machen. Es gibt sogar noch Experience Points, also EP für Tricks, die du machst. Und für Kombos, die du im freien Fall machst und so. Und es ist so, das macht so viel Spaß. Ich find's richtig toll. Und das habe ich damals, weiß ich auch noch, auf dem GameCube habe ich das einfach auch gemacht. Ich bin auch einfach durch die Stadt geschwungen die ganze Zeit und habe irgendwie alles links und rechts erstmal liegen lassen und habe versucht, alles aufzuskillen, damit ich noch schneller und noch höher kann. Und das ist eigentlich, das ist so der Selling Point von diesem Spiel einfach, dass man das Gefühl hat, Spider-Man zu sein.
Ja, und es war 2018 schon geil und es ist 2020 immer noch geil. Ich meine, es sieht nochmal moderner aus, auf den neuen Konsolen ja sowieso. Und die Stadt ist immer noch ein Highlight. Also ich finde, Voll. Es ist nicht nur der perfekte Superhelden-Simulator, weil es wirklich alles aufgreift, was halt an Superhelden-Geschichten irgendwie cool sind. Du hast dieses Machtgefühl durch dieses Kampfsystem, du hast dieses Freiheitsgefühl durch diese tolle Stadt. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch nicht zu groß. Also ich spiele ja gerade auch ein bisschen Assassin's Creed und so und da verliert man sich halt oft so in dieser Breite und ich finde, das ist halt hier fantastisch einfach, dass du diese überschaubare Stadt hast, dass du wirklich auf dieser Insel da begrenzt bist, die natürlich gegeben ist durch das Wasser. Die Brücken, klar, du kannst über diese Brücken laufen, dann sagt er dir, ja, ich muss hier bleiben. Ja? Du kannst natürlich nicht über die Brooklyn Bridge dann rüber, klar. Aber das macht überhaupt nichts, weil die halt auch so in die Höhe geht, diese Stadt. Also du hast überall auch wieder kleine Sachen zu entdecken. Überall sitzen Leute dann irgendwo in Dachcafés rum. Und du hast natürlich auch wieder diese ganzen Sammelsachen. Also wenn man irgendwie Bock hat auf Sachen sammeln, das ist auch wieder ganz, ganz toll hier integriert. Du hast zum Beispiel diese Andenken an Finn. Mhm. Das ist so eine gute Freundin, eine ehemalige Freundin von Miles, mit der er zusammen studiert hat oder sie haben sich Studium dann quasi getrennt auf der Highschool.
Genau, ja. Die waren zusammen auf der Highschool und Finn war halt auch so ein richtig helles Köpfchen und die haben zusammen dann halt auch so Wissenschaftspreise gewonnen und so und ganz viele Projekte zusammen gemacht. Also es waren halt zwei Nerdkids, so die sich einfach gefunden hatten in der Highschool und da kam man
sich dann so ein bisschen verloren.
Ja. Genau, die haben sich dann nachdem es dann halt auf die Uni ging so ein bisschen aus den Augen verloren und da kann man im Spiel so kleine Zeitkapseln finden, wo halt so kleine Andenken drin sind und so ein bisschen die Geschichte von den beiden erzählt wird. Das ist super geil. Mhm. Mega gut.
Ein bisschen unrealistisch, weil ich würde gerne wissen, wie sie es geschafft haben, im 8. Stock beim Times Square oben in einem Billboard irgendwie eine zwei Tischtennisschläger zu verstecken. Ja, also das würde ich gerne wissen. Aber klar, ich meine, Spider-Man war da noch nicht Spider-Man. Also Miles war noch nicht Spider-Man und trotzdem, jetzt kommt er halt hin an diese Stelle, aber das ist ja egal. Das macht trotzdem Spaß, eben nach diesen Elementen zu suchen. Sowas gibt's, was mir auch total Bock gemacht hat, der Onkel Aaron. Den kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Into the Spider-Verse gesehen habt, den animierten Film mit Miles Morales in der Hauptrolle. Der ist natürlich auch dabei, klar, die Rollen bleiben ja immer sehr ähnlich. Und Onkel Aaron ist produziert auch Beats oder hat mit Miles Vater Musik gemacht. Mhm. Und dann kann man durch die Stadt gehen und Geräusche suchen. Das ist so cool. Bei Peter gab es diese Questreihe mit Fotos, weil er ja ein Fotograf ist. Mhm. Ist man rum und hat eben Sehenswürdigkeiten fotografiert. Und mit Miles kann man jetzt rumgehen und Beats bauen und suchen. Und da ich ja eh sehr Hip-Hop-affin bin, hat mich dieses Spiel sowieso sofort gecatcht mit dem Intro schon. Miles geht ja aus dieser Haltestelle raus, setzt sich die Kopfhörer auf, hört einen dicken Beat, läuft durch Harlem, da hatte ich schon Gänsehaut.
Die Musik also, ist auch einfach so gut.
Das Spiel hatte mich sofort.
Ja, ich finde es auch so gut die ganze Zeit. Wenn er auch durch die Stadt schwingt, dann läuft ja, also wenn nicht gerade ein Podcast läuft, den man sich auch selber einstellen kann wohl, habe ich nie ausprobiert, dann läuft halt ein richtig geiler Hip-Hop-Beat. Und das überall so, das ist so, das ist wirklich das perfekte Spiel für Hip-Hop-Fans.
Und es ist auch das Kostüm von Into the Spider-Verse, könnt ihr natürlich freischalten.
Ja, habe ich auch gemacht.
Das ist auch großartig. Und das hat dann auch diese Animationstechnik wie in dem Film. Das sieht zwar komisch aus, man spielt mit 60 Frames pro Sekunde auf der PS5 und dann ruckelt Miles Morales über den Bildschirm, weil ja diese Animationstechnik so ich weiß gar nicht, wie dieser Stil heißt. Also der ist ja mit Absicht so ein bisschen auf 24 Bilder pro Sekunde runtergebrochen, dass er halt diesen Zeichentrickstil von früher hat. Und das wirkt etwas befremdlich, aber dann diesen Hip-Hop-Beat dazu. Leider ist der Originalsong aus dem Film nicht dabei. Auf Twitter hat jemand diese Szene eben mit dem Originalsong unterlegt und das ist mega. Also wenn ihr irgendwas mit dem Film anfangen könnt, den gibt's übrigens gerade bei Netflix wieder.
Oh, echt?
Schaut euch den an, Schaut euch den an, schwingt dann als mit diesem Kostüm durch die Stadt und besser wird's dieses Jahr nicht. Echt nicht.
Ja, sehr gut. Pluspunkt Musik auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall noch, finde ich, Pluspunkt Inszenierung. Wenn man so durch Harlem geht, gibt es zum Beispiel eine Quest, da gibt es einen, so eine Art Stadtfest oder Weihnachtsmarkt. Mhm. Kann man sagen.
So schön.
Und es ist so schön. Es ist so liebevoll gemacht. Du kannst überall hingehen zu den ganzen Foodtrucks und zu den ganzen Ständen, mit den Leuten reden und so. Die tanzen, weiß ich nicht, was sie tanzen. Sie tanzen irgendwas, ja, Lateinamerikanisches auf jeden Fall. Es ist so schön. Es ist so gut gemacht und weiß ich nicht, das ist einfach so, es holt einen so ab. Also man hat halt wirklich das Gefühl, dass man so in seiner Hood ist. So in der Ecke. Miles kennt da auch viele Leute da, der arbeitet auch bei Feast, das ist so eine Nachbarschaftshilfe, die sich um Obdachlose kümmert, die sind genau um die Ecke, dann kennt man halt inzwischen auch so seine Läden und seine Restaurants und hilft da den Leuten mit Nebenaufgaben und so und das ist halt wirklich dieses, wir kennen Miles als Typen. Und wir kennen diese Nachbarschaft und man fühlt sich so mittendrin, man fühlt sich so richtig zu Hause. Und das, finde ich, ist auch das, was das Spiel so sympathisch macht. Und mir auch irgendwie viel besser gefällt, als so ein Peter Parker zu sein, der man eigentlich immer war oder den man immer beobachtet hat als Zuschauer. Und jetzt diesen coolen kleinen Jungen zu haben, beziehungsweise so klein ist er ja nicht mehr, aber ich glaube 17, ja. Ja, 17 oder so. Ja. Und den dann zu beobachten in seiner Hood und wie er so klarkommt und was er für Freunde hat und so, das ist schon echt, es ist sehr cool, sehr einnehmend.
Ja, Ja, absolut. Und ich nehme Miles auch das, dieses Gefühl für diese Nachbarschaft auch deutlich mehr ab als ja, Peter Parker.
Voll.
Also nichts gegen Peter Parker, der hatte absolut seine Berechtigung, aber ich finde einfach, Miles ist echt der bessere Spider-Man inzwischen geworden, weil er viel mehr dieses Urban, dieses Stadtgefühl irgendwie hat. So, ja, man nimmt in diesem Spiel mit jedem Dialog ihm ab, dass er sich um seine Nachbarschaft sorgt. Und bei Peter war das immer so ein bisschen so, ja, es ist halt mein New York oder mein Manhattan oder so. Klar, gibt es bestimmt auch Storylines aus den Comics, die ich nicht kenne, wo das auch stärker rüberkommt. Aber ich finde, es war die absolut beste Idee von Marvel, einen Black Spider-Man zu machen und Miles zu erfinden und Miles zu kreieren. Und das jetzt auch in diesem Spiel interaktiv zu erleben, ist großartig. Und es atmet auch von vorne bis hinten dieses Authentische. Also ich finde, was bei Ubisoft spielen, was wir denen ja immer vorwerfen, so, ja, ihr bedient euch an politischen Themen, aber ihr packt es dann nicht wirklich ins Spiel. Und ich finde, Insomniac hat es hier von vorne bis hinten geschafft, ein Spiel zu machen, was sich nicht nur sagt, oh, guckt mal her, wir haben irgendwie einen schwarzen Spider-Man, sondern alles daran richtig zu machen. Also von vorne bis hinten einfach auch das konsequent durchzuziehen und auch diese Themen, die damit einhergehen, eben aufzugreifen. Ja? Mhm. Also ich meine, es hat einen Grund, warum dieser Roxxon in Harlem das baut und warum das ausgerechnet dort ist und solche Sachen. Ja? Und auch die Problematik, die dann in Harlem auftaucht und so weiter, ja, wenn er die Dialoge führt, wir können jetzt nicht spoilern, wie diese Geschichte aussieht, klar, aber es ist, ich möchte das nur noch mal betonen, dass sie eben an diesem Thema auch festhalten und es nicht nur als Kulisse nutzen, sondern eben auch solche Sachen thematisieren.
Ja, voll. Und also ich fand, bei Ubisoft ist es ja noch schlimmer eigentlich, weil die ja, ihre Spiele sind politisch und sie sagen, sie wären nicht politisch, das wäre alles nur Zufall. Das ist ja das Krasse. Und hier wird auch super offen mit der Black Lives Matter Bewegung umgegangen. Die wird also explizit in dieses Spiel eingebaut, weil es natürlich...
Es gibt Graffitis mit Black Lives Matter.
Es gibt Black Lives Matter Graffitis. Und es ist einfach gewollt, weil es erstens auch passt und zweitens, weil man auch... Ich finde, weil man auch als Entwickler auch so eine gewisse Verantwortung hat. Und viele machen das ja nicht oder viele sagen, oh, unsere Spiele sind nicht politisch. Und ich finde es cool, dass Insomniac da ganz klar Stellung bezieht und sagt, ja, natürlich stehen wir dahinter und wir finden das gut und wir bauen es in unser Spiel ein. Nicht nur, weil wir einen afroamerikanischen Helden in unserem Spiel haben und das so wunderschön da reinpasst, sondern ich hatte halt auch wirklich das Gefühl, dass es wichtig ist für die. Und das fand ich toll. Und es gibt auch mehrere Anspielungen auf Black Panther und Wakanda. Zum Beispiel das Empire State Building leuchtet in den Wakanda-Farben die ganze Zeit.
Und eine Zeitkapsel ist auch die Flagge von Wakanda. Ja. Weil Finn ja auch eine Person of Color ist und das kann man sich ja auch, das ist auch authentisch. Das ist jetzt nicht einfach nur, seht her, wir haben hier Wakanda-Flagge drin. Wir sind so wake Entwickler, sondern Finn und Miles passt einfach perfekt, dass die eine Wakanda, dass die das feiern, dass die den Film geschaut haben, sich identifizieren konnten und dann eben so eine Zeitkapsel in New York verstecken. Ja, das ist einfach authentisch und das ist liebevoll und herzlich, absolut. Und was ich auch gut finde, ist eben, Harlem ist ein unglaublich buntes Viertel. Ja? Da leben Menschen aus allerlei ethnischen Gruppen, die in den USA zusammengekommen sind. New York ist ja eh so dieser Schmelztiegel und das lebt dieses Spiel von vorne bis hinten. Das ist so fantastisch. Miles ist eine Person of Color, seine Mutter ist Puerto Ricanerin, glaube ich, gell? Genau. Die reden Spanisch zwischendurch, gemischt mit Englisch und dann ist alles so dermaßen divers und es ist so herzlich und es ist so ein warmes Spiel.
Ja,
also es nutzt es ja nicht nur als Kulisse, sondern jede Person in diesem Spiel wirkt so und lebt diesen Stil und es ist fantastisch und absolute Gänsehaut hatte ich, als man die Hayley trifft.
Ja.
Das war so schön. Die ist so eine NPC, also die trifft man in so einer Nebenmission, so ein Mädel. Und die benutzt dann einfach Zeichensprache. weil die gibt dir halt eine Mission als Spider-Man und du sollst ihr helfen und sie hat halt einfach die ASL, also die Sign Language nutzt sie und zum Glück kann Miles das. Ich habe nicht genau verstanden, woher, aber er hat sich das irgendwie...
Er kann das einfach.
Er kann das einfach und dann gibt's halt einfach eine Dialogsequenz, wo mit Zeichensprache kommuniziert wird und ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe und es wirkt hier aber auch nicht aufgesetzt oder so gewollt oder so, sondern das wirkt komplett natürlich und toll, einfach toll.
Ja, ich war sehr überrascht einfach. Also man rechnet ja nicht damit. Mhm. Weißt du, du fängst eine Quest an und gehst zu deinem Questgeber und dann steht sie da und fängt an mit Gebärdensprache und ich denke so, hä? Ach so. Und er antwortet dann auch und das war so ein ganz kurzer Moment so, was passiert hier? Und dann, okay, cool. Ja, ich habe es wirklich auch noch nie gesehen in dem Spiel, dass man mit Gebärdensprache eine Quest begeht und beschreibt. Fand ich super gut.
Ein kleines Nitpicking, er hätte seine Maske zumindest über den Mund ziehen müssen, damit sie Lippen lesen kann. Das haben sie tatsächlich vergessen oder nicht gemacht, aber so ein kleines Nitpicking nur, weil das jetzt auch gerade aktuell wieder Thema ist, habe ich gehört, wegen den Mund-Nasen-Bedeckungen.
Oh ja, ja.
Ist es sehr schwer für gebärdensprechende Menschen, dann eben die Lippen nicht lesen zu können. Ja. Also das, so ein kleines Detail hat noch gefehlt, aber sonst super.
Was das angeht, da gab es aber schon seit Anfang der Pandemie gibt es verschiedene Projekte, die Masken bauen, wo so ein Sichtfenster drin ist tatsächlich. Ja. Habe ich gesehen.
Oder digital.
Ja, genau. Das finde ich echt süß, dass Leute dann auch sofort daran denken, weil ich zum Beispiel als Nicht-Betroffener, ich wäre da gar nicht drauf gekommen. So, was machen diese Menschen eigentlich, die Lippen lesen müssen? So, das ist ja nicht das, woran man als erstes denkt. So, finde ich aber finde ich ganz cool, dass es da Leute gibt, die sich dafür was einfallen lassen. So, kurz am Rande. Ansonsten, ich weiß nicht, also es ist wirklich ein sehr, sehr rundes, nettes Spiel, das ein paar Überraschungen hat, das aber auch, finde ich, so ein paar Downer hat. Also so ein bisschen keine richtigen Downer, dass es jetzt wirklich schlecht macht, sondern einfach so ein paar Aspekte, wo ich sage, das finde ich jetzt irgendwie, haben sie nicht so ganz toll hingekriegt. Zum Beispiel hat man ja diese Genki, das ist ja, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Genki ist Miles bester Kumpel und der ist natürlich auch ein Technikgeek und der hat ihm, er weiß natürlich, dass Miles Spider-Man ist, das muss man auch dazu sagen, und hat ihm eine App gebaut, wo Leute ihre Aufgaben einreichen können. Also sagen können, hier, meine Katze ist entlaufen, bitte fang die mal wieder ein. Oder hier, ich wurde überfallen, wo sind meine Güter? So solche Sachen. Und diese Verbrechen, die da begangen werden, wiederholen sich schon ziemlich oft. Auch wenn man so durch die Straßen schwingt und man sieht irgendwie, da wollen Leute einbrechen oder so. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Es läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Es war schon damals beim Spider-Man 2 so und ist jetzt auch nicht viel kreativer geworden. Was irgendwie ein bisschen schade ist, weil man so viele Möglichkeiten hat, finde ich mittlerweile, durch die Technik halt auch, dass man mehr machen kann als das Auto anhalten, was entführt wurde, oder die Leute verprügeln, die gerade versuchen einzubrechen oder so. Also da finde ich, wäre auf jeden Fall mehr gegangen.
Ja, es ist halt so typisch Nebenquest-Design. Mhm. Also natürlich verfolgt man mal ein Auto, weil es irgendwie Kinderspielzeug geklaut hat. Mal verfolgt man ein Auto, weil irgendwie ein Dieb drin sitzt. Aber im Endeffekt spielt sich's halt genauso. Und wie gut, dass Peter gerade weg ist, weil ganz viele Nebenmissionen brauchen irgendwie Energie. Also ich wüsste gar nicht, was Peter gemacht hätte an der Stelle. Also wie oft man irgendwelche Generatoren wieder powern muss mit seiner Venom-Energie. Ja. Peter hätte dann halt wahrscheinlich was anderes. Er hätte dann irgendwie ein Stromkabel legen müssen. Ich weiß es nicht. Also das ist schon sehr convenient, würde ich jetzt mal sagen, dass man halt mit Miles diese Kräfte dann nutzt. Ist aber trotzdem, finde ich, für die Dauer des Spiels abwechslungsreich genug. Also die sind zumindest auch immer putzig erzählt. Natürlich macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie drei Tauben hinterherjage oder eine Katze durch New York verfolge. Im Endeffekt spielt sich das gleich, aber es ist trotzdem süß und irgendwie putzig animiert und kleine Dialoge dazu. Also die muss man ja auch nicht machen.
Eben.
Das ist dann halt so die Nebenaufgaben. Aber klar, wenn man so ein bisschen was zu tun hat und sie nicht alle am Stück macht, dann geht es schon. Aber da hätte ein bisschen mehr Abwechslung tatsächlich nicht geschadet, klar.
Und zum anderen finde ich auch, also wir haben ja schon erwähnt, dass man diese Zeitkapseln und die Sounds, Beats, die Samples, genau, dass man die finden kann, was zwei super tolle Ideen sind, die ich so auch noch nie gesehen habe, würde ich sagen. Dafür.
Ja, Zeitkapseln sind ja nicht so viel anders wie der Rucksack.
Ja, gut, ja, im Prinzip ist es das Gleiche, ja.
Aber die Beats-Geschichte finde ich cool.
Finde ich auch super. Die anderen Sachen hingegen sind dann wiederum sehr generisch. Also man kann zum Beispiel Kisten vom Underground oder vom Roxxon, die waren vom Underground.
Das sind die Underground.
Genau, die kann man in der Stadt aufspüren und die dann quasi beklauen. Das sollte man vielleicht das ein oder andere Mal machen, weil man da wichtige Teile für kriegt, mit denen man Anzüge und Fähigkeiten freischalten kann. Also es lohnt sich durchaus, ein paar von denen zu
finden. Für die Gadgets braucht man die vor allem, genau, die Technik. Ja.
Aber es ist halt wirklich so ermüdend.
Ja, die nimmt man so mit, wenn man dran vorbeischwingt. Aber denen jetzt auf die Jagd zu gehen, finde ich auch relativ langweilig. Es sind halt irgendwie 35 irgendwie in der Stadt verteilt. Ja. Wenn man dran vorbeischwingt, dann kommt immer eine kurze Meldung, ja, hier in der Ecke ist jetzt irgendwie eine Kiste. Und wenn man Zeit hat, dann landet man da kurz, guckt die Kiste, nimmt ein paar Technik-Gadgets mit. Aber das ist jetzt auch nicht so interessant. Und auch die Trainingsmissionen, ich finde, die sind ja eigentlich ganz nett gemacht, weil sie thematisch passen. Mhm. Also ist gleichzeitig halt wie so ein erweitertes Tutorial, dass einem Peter überall in der Stadt so Hologramm-Trainingseinheiten hingestellt hat. Auch geil, oder? Warum verteilt er die in der ganzen Stadt?
Ja,
warum ist es nicht einfach im Unterschlupf oder so?
Ich weiß es nicht. Das allein macht mich schon wahnsinnig. Und dann habe ich irgendwie mitten im Spiel wenig Bock, noch mal eine Trainingseinheit zu machen. Weil ich bin doch jetzt,
genau,
ich bin doch Spider-Man.
Ich habe die auch komplett ignoriert.
Ja.
Eben.
Ich bin auch Spider-Man.
Ich habe die komplett links liegen lassen, aber ich habe voll den Nachteil dadurch gehabt, weil man, wenn man die nämlich alle macht, also ich würde euch auch empfehlen, die alle durchzukauen am Anfang, weil man dann einfach auch dadurch mit Fähigkeiten freischaltet. Also dieses im Flug nochmal X zu drücken, um sich nochmal so nach vorne zu ziehen, kann man halt mehrfach machen, wenn man diese Trainingsmission hat. Ich habe mich aber geweigert. Ich hatte keinen Bock auf diese Hologramm-Geschichte und bin dann halt immer mit einem nur durchgekommen. Also das fand ich irgendwie nervig, wenn man das erste schon gespielt hat, dann auch nochmal diese Trainingsmission zu machen. Und ansonsten gibt's halt noch diese größeren Kampfarenen, wo man so ein, wie so ein Vor quasi knackt oder ausräuchert oder so.
Ja, ja, genau. Und also, ich weiß nicht, ich weiß, dass es im Hauptspiel, im Peter Parker Spider-Man, unendlich viele Anzüge gab und auch die verrücktesten Versionen und so. Hier ist es natürlich sehr abgespeckt, aber ich muss sagen, es gibt vielleicht 4 oder 5, die ich cool finde. Und alle anderen Anzüge sehen komplett kacke aus. Und ich weiß auch nicht, warum sie da sind. So. Also das ist, also es gibt null Ansporn für mich, diese Anzüge freizuschalten, weil sie einfach irgendwie nicht taugen. Finde ich zumindest.
Ja, ich finde auch 2, 3 sind ganz cool. Der geilste ist natürlich der, den man auch schon im Trailer gesehen hat, dieser Rucksack mit der Katze drin, die man über eine Questline bekommt. Fantastisch, auch völlig albern. Ich mache dann irgendwie einen dreifachen Rittberger.
Und die Katze fällt nicht raus.
Stock und die Katze fällt nicht raus, genau. Aber sie ist ja Spider-Man. Die Katze heißt ja auch Spider-Man. Und der ist ganz süß. Und die Hail-Quest gibt einem doch diesen Schal.
Oh,
der
das
Anzug
fand ich
mit dem
auch
Schal,
so
der ist
süß.
Auch, der ist so schön.
Ja.
Und dann schwingt man da in so einem winterlichen Setting mit dem Schal rum, aber ich gebe dir absolut recht, die anderen Anzüge, ich fand die auch bei Peter Parker nicht so geil, aber da waren wenigstens noch ein paar coole dabei, dass man eben auch mal einen schwarzen Anzug hatte und so. Hier ist ja, der Hauptanzug ist eigentlich schon der schickste von Miles. Und wie lächerlich blöd sieht denn der erste Anzug aus, der Peter Parker einem gibt?
Ja. Weißt du?
Peter hat irgendwie so ein Technik-Gadget-Labor und Know-how und baut sich den geilsten Anzug. Und was gibt der Miles? Einen Strampelanzug mit Knieschonern. Ich dachte, ich spinne. Will der mich verarschen? Das war doch ein offensichtlicher Diss. Das war doch kein cooler Anzug.
Ich glaube, er hat es nicht als Diss empfunden. Aber ich habe auch gedacht so, okay, das ist
Das sieht echt aus wie so ein schlechtes Cosplay auf der Gen Con oder so.
Ja, vielleicht war er ein Zeitdruck. Er musste ja auch den Flieger kriegen nach Europa. Ja. Hat dann schnell nochmal so einen Anzug zusammengebastelt. Aber man muss nicht lange mit diesem Anzug verbringen. Das ist schon mal die gute Sache. Stimmt. Dann kommt der richtige Anzug.
Zum Glück haben wir Genki.
Genki, genau. Tja, und
aber das sind alles so kleine Mähs. Ja? Das sind alles nur so nebenher. Mein größtes Mäh ist tatsächlich die Story. Also, die Hauptstoryline und diese ganze Quest drumherum, ich fand die relativ vorhersehbar. Ich meine, das ist eine Comic-Geschichte. Ja, es ist eine Marvel-Geschichte. Natürlich ist die vorhersehbar. Mhm. Aber so richtig große Überraschungen, fand ich, waren da jetzt nicht dabei.
Nee, keine.
Und die kleinen Twists und Turns, die da drin waren, die hat man irgendwie 13 Meilen gegen den Wind gerochen.
Ja.
Und insgesamt fand ich das auch ein bisschen zu... Also im Vergleich zum kompletten restlichen Spiel finde ich die Main-Geschichte ein bisschen lieblos. Am Ende fängt sie noch mal so ein bisschen und wird dann auch noch mal ein bisschen emotionaler. Und das Ende hat mich dann durchaus auch ein bisschen versöhnt, so, weil es auf einer emotionalen Ebene, finde ich, besser funktioniert als Peter Parkers Geschichte. Mhm. Aber insgesamt fand ich die dann doch ein bisschen zäh.
Ja, ich habe viel Nebengedöns gemacht, weil ich zwischendurch einfach keine Lust hatte, die Hauptstory weiterzuspielen. Mhm. Weil es irgendwie so... Ja, man weiß doch eh, was passiert und hier und da und wenn das jetzt hier und dann kommt das bei raus, so ungefähr. Also es war wirklich alles sehr, sehr, sehr vorhersehbar und ich muss auch sagen, dass ich nicht wirklich emotional involviert war bis zu einem bestimmten Punkt, sondern eher ein bisschen wütend. Also ich hatte keine Sympathien, sondern ich war so ein bisschen angepisst die ganze Zeit von dem, was da so passiert, auch von der Logik dahinter. Und deswegen war das alles so, nee. Und am Ende, es gibt am Ende einen großen Bossfight und der hat irgendwie 4 Stages oder so, wo ich auch dachte, komm Leute, es reicht jetzt. Also muss ich quasi alles nochmal wiederholen jetzt auf einer neuen Stage und mein Leben ist wieder komplett aufgefüllt worden auf jeder Stage.
Ja.
Und es haben sich nur einige kleine Sachen verändert dann in diesem Ablauf halt auf einer neuen Ebene. Oh, das war so zäh und nervig. Das hätte 2 Stages hätte gereicht. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen 4-teiligen Bossfight, der sowieso sehr vorhersehbar endet und dann passiert was richtig Krasses. Oh, so, weißt du, das war alles so, ach, ich weiß nicht, das war nichts für mich irgendwie so emotional gesehen.
Ja. Und die ganzen Figuren, die da involviert sind, um es mal so auszudrücken, das wirkt auch sehr gewollt. Also, wie ich schon gesagt habe, was für ein Zufall, dass Miles jetzt gerade da ist, wo die ganze Elektrizität irgendwie ausfällt in der Stadt. Und was für ein Zufall, dass genau diese Personen jetzt da irgendwie eine Schlüsselrolle spielen. Weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, ja,
also
klar.
So dieses... Und was für ein Glück, dass Miles jetzt irgendwie Spider-Man wurde. Na, sowas aber auch. Und,
ja, genau. Naja. Also, wie hätte das denn ausgesehen, wenn Peter das alles gespielt hätte? Dann hätte es ja, also dann wäre es wahrscheinlich logischer gewesen, weil er gar keinen Bezug hätte, so ein bisschen. Und das wäre vielleicht ein bisschen spannender gewesen. Aber so, wie sich die Dinge in dieser Story entwickeln, es ist einfach, sehr gewollt und zu sehr ins Gesicht gerieben, sagen wir mal so.
Ja, wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht wirklich großes Storytelling erwartet. Für mich ist es drumherum dann deutlich wichtiger gewesen, die Atmosphäre, die Stimmung und auch die Set-Pieces, die funktionieren ja, finde ich, in den Hauptquests. Also die unterscheiden sich dann eben schon deutlich. Man ist dann auch mal in Gebäuden drin, natürlich relativ häufig,
das
in der Mall, in den Supermarkt und so. Ja.
Das Art-Deco-Theater.
Oh, großartig.
Hammer. Richtig geil.
Und jetzt mit Raytracing, Anne. Jetzt stell dir das noch mit
Mein Gehirn explodiert.
Alles spiegelt sich im Boden.
Ja, es
ist wirklich.
Also da kann man denen auch wirklich keinen Vorwurf machen. Locations, alles top. So, das Feeling der Stadt und so, alles top. Aber also bei der Geschichte, da hätten sie sich irgendwie vielleicht noch ein bisschen was ausdenken können, was nicht so vorhersehbar ist. Was nicht einfach passieren muss, weil ihr das kommen sieht, sondern vielleicht mal eine andere Wendung nehmen. So.
Eben, nicht die klassische Comic-Wendung.
Genau, nicht das Klassische, was eigentlich logischerweise passieren würde, sondern vielleicht hätten sie ein bisschen was anders machen sollen. Das hätte vielleicht schon gereicht.
Ich sag mal so, es ist auf dem Niveau von Marvels normalen Storylines. Ja? Also ich meine, Black Panther hat jetzt auch keine Mega-Story, aber die Bedeutung des Films ist ja unabgesprochen total wichtig und die Atmosphäre ist fantastisch, die Qualität der Produktion ist unfassbar, die Effekte und so weiter und die Story war jetzt tatsächlich wirklich nicht das Stärkste in diesem Film. Und so ein bisschen kommt mir das hier auch vor. Mhm. Also Spider-Man Miles Morales ist für mich total gut vergleichbar mit Black Panther, was die Bedeutung angeht. Es ist quasi das Black Panther der Videospiele jetzt so ein bisschen. Und macht fast alles richtig. Und die Story ist dann halt eigentlich nur noch so nebenher.
Ja.
Und bewegt sich auf genau diesem Niveau, wie halt der Großteil der Marvel-Filme sich auch bewegt.
Und ganz zum Schluss würde ich jetzt noch einmal kurz anmerken, ich habe auf der PS4 gespielt, habe ich ja schon erwähnt, und ich hatte ziemlich viele Bugs. Und es kam, während ich gespielt habe, noch mal ein Patch, der auch relativ groß war. Aber selbst da waren nicht alle Bugs behoben. Also ich bin zu Quests geschwungen, die dann nicht gestartet sind. Quests sind mittendrin einfach abgebrochen. Dann hatte ich einen Fall, da musste ich neu laden, weil ich was aufgehoben habe in der Wohnung von Miles Morales und mir angeguckt habe und dann weggelegt und dann konnte ich mich aber nicht mehr bewegen. Ich stand dann wie festgeklebt auf dieser Stelle und ich kam nicht mehr weg. Und ein paar kleine Glitches gab es auch, dass Sachen so in Häuser geglitscht sind oder so. Also es war wirklich, also ich habe selten bei einem Launch von einem Spiel so viele Bugs gesehen.
Da hatte ich tatsächlich fast keine Probleme auf der PS5. Also es lief komplett flüssig durch. Ich habe es komplett ohne Bugs durchgespielt. Hatte jetzt einmal noch nach dem Durchspielen der Story, genau jetzt heute direkt vor dem Podcast, habe ich nochmal irgendwie Tauben-Nebenmissionen gemacht. Und die dritte Taube, die hing dann einfach, also nicht der Questmarker war quasi im Gebäude, wo man nicht rein konnte. Mhm. Und da musste ich jetzt auch quasi resetten. Also das ist mir jetzt einmal passiert. Auf Twitter habe ich auch gesehen, hat einer gepostet, er ist mit Miles gegen eine Wand gekracht, hat sich dann in einen Brick verwandelt, also in einen Stein. Und ist ab dem Moment war das Player-Modell ausgetauscht. Und er war quasi Spider-Brick.
Spider-Stein.
Und ist durch die Gegend geschwungen.
Spider-Stein.
Großartig.
Tut, was immer ein Spider-Stein tut.
Ja, also wie gesagt, vielleicht ist es auch wirklich die PS4 jetzt irgendwie an ihre Grenze.
Ja.
Ich denke schon, dass die Hauptentwicklung auf der PS5 fokussiert wurde. Und ja. Da hatte ich aber tatsächlich wenig Probleme. Ja.
Ich fand es auch lustig. Also es war nicht frustrierend, sondern es war eher witzig, dass ich das mal erlebe. Weil ich erlebe wirklich selten Spiele, die super verbuggt sind. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht spiele ich noch zu wenig PC für sowas.
Ja, ich glaube auch.
Ja, also das war schon eine sehr lustige Erfahrung. Aber wie gesagt, es kam dieses Update mittendrin und dann wurde es deutlich besser.
Das ich glaube, das war auch, also du hattest die auch, muss man noch dazu sagen, die Vorabversion. Und das war quasi der Day One Patch.
Ja,
also die Bugs können
genau
auch damit zusammenhängen, ganz klar.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Also für mich eine absolute Empfehlung, wenn ihr jetzt irgendwie zu den Glücklichen gehört, die eine PS5 bekommen zum Launch jetzt, dann greift auf jeden Fall zu Miles Morales. Es ist, finde ich, der ideale Titel, um Raytracing zu spüren, um auch, oh, das haben wir auch gar nicht erwähnt, die Rumble-Fähigkeiten des neuen DualSense,
aha,
die sind auch richtig cool. Also du spürst wirklich auch, wenn du das Seil schwingst aus der Hand, dann, die haben jetzt ja diese Adaptive Controller. Mhm. Also der Trigger hinten, der ist ja adaptive. Das heißt, du spürst so einen kleinen Widerstand und dann klickt es so durch, wenn du dann das Seil schwingst und dann spürst du, wenn du so lang schwingst, spürst du eben so leicht die Vibration noch im Controller und richtig geil auch bei diesem Stadtfest in Harlem. Da läuft man ja so langsam auf so eine Bühne zu, wo dann so um Musik zu spüren ist. Und diesen Bass, den man in echt irgendwie so in der Bauch, in der Magengegend spürt, das ist im Controller. Du läufst dann so auf diese Bühne langsam zu und der Controller macht so bum, 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 wie so ein Herzschlag, weißt
ja
du? Es ist schwer zu beschreiben, aber diese Rumble-Fähigkeiten von diesem DualSense, die sind unglaublich. Und in so vielen Spielen kann das halt einfach auch nochmal für die Immersion dazu beitragen. Und Spider-Man macht das wirklich sehr, sehr gut.
Zumal es jetzt auch zum Launch, also wirklich nur ein paar Spiele ja erstmal gibt überhaupt für die PS5. Und da finde ich, ist Spider-Man eigentlich eine gute Wahl. Also selbst wenn die Story jetzt nicht so kreativ und durchdacht ist, hat man trotzdem sehr, sehr viel Spaß in dieser Umgebung einfach und kann so dieses Feeling total einsaugen. Und man hat richtig viel Spaß, durch die Stadt zu schwingen und fühlt sich halt eben auch voll wie Spider-Man. Und wenn man sowieso schon Spider-Man-Fan ist und auch den ersten Teil gespielt hat und den klasse fand,
dann geht er eh kein Teil vorbei.
Ja, dann kommt man da eh nicht dran vorbei. Also ich muss auch sagen, als kleiner Muffel von Marvel würde ich auch eine Empfehlung auf jeden Fall aussprechen.
Und auch noch für die PS4.
Ja, auch noch für die PS4.
Von den Bugs abgesehen.
Ja, ich meine, Ladezeiten sind okay, also kann man nicht meckern. Und die paar kleinen Bugs waren halt auch nichts Weltbewegendes. Von daher, ja, es macht trotzdem voll Spaß. Und es sieht trotzdem sehr gut aus auf der PS4.
Sehr schön. Ach ja, ich will wieder zurück. Ich habe noch ein paar Quests offen.
Ha!
Das ist so ein Fall, wo ich auch definitiv wirklich mal alles, ich bin kein so ein Completionist, aber hier habe ich wirklich Bock. Gerade auch bei Peter Parker war mir das dann zu viel. Ja. Also da waren einfach zu viel Sachen noch in der Stadt, die offen waren nach der Geschichte. Da habe ich das nicht gemacht, alles zu erledigen. Aber hier bei Miles ist es genau das Richtige, genau die richtige Menge an überschaubaren Dingen. Ja? Also du gehst irgendwie 16 von diesen Time Capsules suchen. Das ist vielleicht Zeitaufwand von einer halben Stunde, wenn du das machst.
Ja, ja.
Und das ist total angenehm, finde ich. Und auch die Nebenquests ist jetzt nicht so, dass du irgendwie Tausende davon hast, sondern wirklich überschaubar. Und deswegen, das wird glaube ich, eins der wenigen Spiele sein, die ich jetzt mal wirklich mal komplett durchspielen werde.
Ich glaube, ich kann es mir, also ich könnte es
für Open World,
ja. Ich könnte es mir schon leisten, aber ich habe derzeit noch andere Spiele, die ich richtig toll finde und die gespielt werden wollen. Und deswegen werde ich jetzt nahtlos weitermachen. Und den guten Miles erstmal da lassen, wo er ist. Aber vielleicht es ist nicht auszuschließen, dass ich noch mal auf ihn zurückkomme in der Zukunft.
Ja, vielleicht dann, wenn die PS5 bei dir auch zu Hause ist.
Vielleicht auch dann.
Noch zu Ende
bringen. Richtig, gut.
Habe ich schon Raytracing erwähnt?
Ich glaube, warte mal, ja, hast du.
Sehr schön.
Gut.
Gut, 120%.
Auf jeden Fall. Kein Prozentpunkt weniger, würde ich sagen. Und damit du jetzt schnell zurück nach Manhattan kommst, erkläre ich diesen Podcast an dieser Stelle für erfolgreich beendet. Und ich bedanke mich bei dir, Manu, dass wir mal wieder zusammen casten durften. Das finde ich immer sehr, sehr toll. Und ich.
Wir sind quasi die Miles und Peter der Podcast-Szene,
richtig,
oder?
Ja.
Nee, okay. Nee,
auch nicht wirklich. Petra vielleicht.
Nee, wie heißt die? Spider-Gwen bist du.
Ah, Spider-Gwen.
Oh, die möchte ich bitte als nächstes im Spiel haben. Also ich möchte bitte, das nächste Spider-Man darf mit Spider-Gwen sein.
Ja, wir schreiben.
Und ich bin Spider-Pig.
Wir schreiben schon mal an Insomniac unsere Wunschliste. Vielleicht erhören sie uns. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und natürlich euch da draußen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank auch für eure Unterstützung. Falls ihr uns noch nicht unterstützt und ihr sagt, hey, das war ein super informativer Podcast, wie kann ich diesen Leuten mein Geld geben? Dann sage ich euch, ihr könnt nachgucken auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Und mit einem Fünfer, mit lockerem Fünfer, kriegt ihr dann 4 Podcasts die Woche mit richtig tollen Themen. Super gut.
Finde ich auch.
Sollte man.
Würde ich machen. Ja. Geh ich gleich mal hin. Ja. Ja. Das klicke ich mir.
Das klicke ich mir. Super. Gut. Dann sind wir uns alle einig. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle. Und habt einen schönen Sonntag. Wir sehen uns oder hören uns zur nächsten Folge. Macht's gut.
Genau. Bis morgen. Wakanda forever.